Moin und hallo beim heutigen Nachgefragt. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und vor allem freue ich mich natürlich über unseren Gast. Das ist heute Dr. Utz Anhalt. Er ist unter anderem Experte für Sozialrecht, Publizist, Buchautor, Dozent und Betreiber der Internetseite Gegen Harz und des gleichnamigen YouTube-Kanals mit mittlerweile über 14.000 Abonnenten, auf dem aktuelle Ratgeber zum Bürgergeld, zur Sozialhilfe und Rente veröffentlicht werden. Und heute sprechen wir miteinander, vor allem zu dem Thema, dass die Gemüter nicht nur im Bundestag, sondern ja auch an den Stammtischen des Landes erhitzt, und zwar das Thema Bürgergeld. Aber ich würde sagen erstmal hallo, Herr Anhalt.
Hallo.
Genau, wir werden später nochmal ein bisschen genauer auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen und auf die zahlreichen Lügen und Mythen, die über das Bürgergeld im Umlauf sind. Darüber haben Sie auch vor kurzem hier in Hameln einen Vortrag gehalten. Mhm. Aber ich würde vorschlagen, damit wir und die Hörerinnen und Hörer alle auf einem Stand sind, würde ich gerne so ein bisschen mit einer Definition beginnen. Vielleicht können Sie erstmal kurz erklären, was genau wird eigentlich als Bürgergeld bezeichnet?
Ja, Bürgergeld ist der Nachfolger von Hartz IV und sollte als System dieses Hartz IV-System ablösen und in vielerlei Hinsicht auch verbessern. Das heißt, es war eigentlich so gedacht dabei, dass es die größten Härten und größten Menschenrechtsverletzungen dieses alten Hartz-Systems zumindest abmildert. Das heißt, die Sanktionen sollten im Vergleich zu Hartz IV gemildert werden. Das Schonvermögen wurde erhöht, also dieses Vermögen, was jemand, der dann diese Sozialleistung bezieht, behalten darf, ohne dass es ihm auf die Leistung angerechnet wird. Und zudem sollte im Unterschied zu Hartz IV eine Vermittlung auf Augenhöhe stattfinden, das heißt eine psychosoziale Beratung, Betreuung der Leistungsbezieher sollte in Gespräch mit den zuständigen Mitarbeitern und anderen Fachkräften eine volle Integration in den Arbeitsmarkt wieder erwirken. Die Grundidee dabei war nicht wie bei Hartz IV, diese Menschen auf Teufel komm raus in irgendwelche prekären Arbeiten hineinzupressen und sie ansonsten zu bestrafen, sondern dafür zu sorgen, durch Weiterbildung, durch Qualifizierung, diese Betroffenen wieder eine reale Chance auf dem echten Arbeitsmarkt bekommen.
Das heißt, wir sprechen von einer Art Absicherung, vor allen Dingen gerade auch eben in einem Sozialstaat, in dem wir leben, ist das ja wahrscheinlich auch essentiell. Mhm. Und es geht eben darum, das haben Sie ja auch gerade schon gesagt, dass es eigentlich vorübergehend sein soll. Kann man sagen, wie hoch das Bürgergeld ist? Ist das pauschal oder kommt das immer ein bisschen drauf an, wer denn auch der Empfänger oder die Empfängerin ist?
Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich sag mal so rum, also der Regelsatz, das sind die Leistungen, die für den Lebensunterhalt gezahlt werden, liegt aktuell bei 563 Euro für einen erwachsenen Alleinstehenden. Dann gibt es aber große Unterschiede. Bedarfsstufe 1, dann gibt es die Regel Bedarfsstufe 2, die ist niedriger. Dann gibt es die Regel Bedarfsstufe 3. Die ist noch etwas niedriger und dann gibt es ja erst einmal Erwachsene, Alleinstehende, die grundsätzlich erwerbsfähig sind. Dann gilt Bürgergeld aber auch für sogenannte Bedarfsgemeinschaften. Da fallen eben auch die Kinder von Menschen hinein, die Bürgergeld beziehen und die bekommen dann ebenfalls Bürgergeld. Und das ist alles sehr komplex. Also der Punkt dabei ist ja, Sie haben ja gesagt, das soll ja eigentlich vorübergehend sein. Es gibt da dann einen Unterschied für Leistungen, die ja wir generell als Sozialhilfe bezeichnen können, wie zum Beispiel Grundsicherung im Alter oder Grundsicherung bei Erwerbsunfähigkeit. Also der Unterschied dazu zum Bürgergeld ist, dass im Bürgergeld definiert ist, dass derjenige, der es bezieht, zumindest als Erwachsener, grundsätzlich erwerbsfähig ist. Ja, sprich halt, wenn man dann in Sozialhilfe kommt, ist man grundsätzlich nicht erwerbsfähig. Erwerbsunfähig, das ist die Leistung, die halt ganz zum Schluss kommt, wenn alle anderen Sozialleistungen ausgeschöpft sind. Und beim Bürgergeld ist es so, im Bürgergeldbezieher gelten als grundsätzlich erwerbsfähig. Und das bedeutet auch, wenn jemand Bürgergeld bezieht, dann verpflichtet er sich dazu, gleichzeitig ist aber das Jobcenter wohlgemerkt auch dazu verpflichtet, dass er alles tut, was er kann, um wieder in eine Erwerbstätigkeit zu kommen. Und da gibt es dann ganz schnell die falsche Annahme dabei, dass das alles Leute wären, diese 5,5 Millionen, die von heute auf morgen jetzt wieder voll in einer qualifizierten Arbeit arbeiten könnten, das aber irgendwie aus welchen Gründen nicht tun. Das stimmt nicht, denn da fallen unter diese 5,5 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen. Ein großer Teil sind Kinder, die in Bedarfsgemeinschaften leben, wo halt die Eltern unter Bürgergeld fallen und die Kinder dann ebenfalls. Dann sind viele andere darunter, die zwar grundsätzlich wohlgemerkt erwerbsfähig sind, also nicht halt aufgrund von Krankheit oder Alter etc. nicht erwerbsfähig, sondern die zwar grundsätzlich erwerbsfähig sind, die aber zum Beispiel nicht voll arbeiten können oder gar nicht arbeiten können, weil sie Kinder erziehen. Also sehr viele Bürgergeldbezieher sind alleinstehende Mütter, die mehrere Kinder haben und ja wegen fehlender Kinderbetreuung zumindest ganztags nicht arbeiten können. Und viele von denen sind wiederum die sogenannten Aufstocker. Das wird auch in der öffentlichen Diskussion immer unter den Tisch gekehrt, immer wieder. Viele Menschen, die Bürgergeld beziehen, ich denke, es sind momentan 800.000, sind sogenannte Aufstocker. Ja, das heißt, das sind Menschen, die arbeiten, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen, bei denen diese Erwerbstätigkeit aber nicht dazu ausreicht, sich den Lebensunterhalt zu finanzieren, also das Existenzminimum zu sichern. Und bei denen wird dann das Gehalt, was sie bekommen, durch ihre Erwerbstätigkeit mit einem bestimmten Betrag vom Bürgergeld dann aufgestockt, damit sie das Existenzminimum sichern können. Das sind so die Gruppen, die darunter fallen. Dann kommt zu dieser grundsätzlichen Erwerbsfähigkeit auch noch dazu, dass da alle die dann von der aktiven Arbeitssuche rausfallen, die in Maßnahmen sind, das heißt, die sich in Qualifizierungsmaßnahmen befinden, in Ausbildung befinden, in Weiterbildung finden, die mit Bürgergeld unterstützt werden, die zum Beispiel Sprachkurse machen oder Ähnliches, die halt deswegen aktiv in dieser Zeit dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Aber es stimmt halt, dass grundsätzlich es eine zeitweise Maßnahme sein muss, denn dieser Bürgergeldbezug dient dazu, eine Arbeit zu suchen. Und das ist auch das, sich die Bürgergeldberechtigten auch vertraglich verpflichten, umgekehrt sich das Jobcenter auch dazu verpflichtet, ebenfalls mitzuwirken dabei, um diese Menschen in eine Stelle zu vermitteln.
Dann haben Sie das gerade schon sehr, sehr ausführlich differenziert, dass der kleinste Teil der Leute wirklich Leute sind, die sagen, okay, arbeiten ist einfach nicht so mein Ding. Ganz im Gegenteil, das ist einfach so, dass es ganz verschiedene Gründe gibt, warum Leute Bürgergeld beziehen. Warum wird trotzdem so häufig über diese Totalverweigerer gesprochen, obwohl die ja eigentlich nur einen sehr, sehr unwesentlichen Teil der Leute, die Bürgergeld beziehen, ausmachen? Warum sind die trotzdem immer Mittelpunkt der Debatte?
Ja, ich sag's mal ganz einfach, das ist das alte Prinzip, treten nach unten, um da, wo das Geld sitzt, was wir für einen Ausbau des Sozialstaates dringend bräuchten, nicht ranzugehen. Das heißt, seit der Abschaffung der Vermögenssteuer sind dem Staat 420 Milliarden Euro durch die Lappen gegangen. Das heißt, die Superreichen, die Reichsten in diesem Land zahlen für ihr Vermögen keinerlei Steuern, beteiligen sich nicht am Wohlergehen oder an der Solidargemeinschaft in diesem Land. Und da war es immer die Politik dabei. Das ist ja nicht erst bei dem Bürgergeld so. Das war auch bei Hartz IV noch viel schlimmer, kann man sagen. Das war aber bereits in der alten Bundesrepublik Standard, dass immer dann, wenn es darum geht, die Arbeitnehmer in Dumpinglöhne zu pressen, wenn es darum geht, den in Jahrhunderten erkämpften Sozialstaat abzubauen, um billige Arbeitskräfte zur Verfügung zu haben, wird immer die Armut kriminalisiert. Und das hat damit zu tun, dass das Menschen sind, die keine Lobby haben, keine mächtige Lobby haben, die nicht die Macht und die Mittel haben, um sich gegen solche Anschuldigungen zu wehren. Und auf denen wird dann rumgetreten. Also das erinnert mich teilweise heute an die Zeiten der Hexenverfolgung, wo dann nämlich die arme alte Frau, die dann am Rand des Dorfes lebt und keine Fürsprecher hat, wo die dann für gesellschaftliche Probleme verantwortlich gemacht wird. Und da werden dann, ich sag mal, von den Politikern, die dann diese Lügen verbreiten über hilfebedürftige Menschen, die meisten von denen wissen selber dabei, dass sie lügen. Sie wissen, dass das nicht stimmt. Der Punkt dabei ist, sie kennen die Zahlen. Ich habe heute gerade wieder vom Paritätischen Gesamtverband die Zahlen gehört. Da gab es 2023 knapp 14.000 Fälle insgesamt, bei denen Jobcenter Sanktionen verhängten gegen Bürgergeldbezieher, weil diese ein konkretes Stellenangebot ablehnten. Aus welchen Gründen auch immer. Selbst bei diesen 14.000 muss nicht irgendwie Faulheit der Grund gewesen sein. Das kann sehr viele Gründe haben, aber das waren 14.000, sprich 14.000 von 5,5 Millionen. Ich sag mal so, also auch ich selber würde sagen, auch 14.000, ich meine eine Stelle, die sie annehmen könnten, nicht annehmen, obwohl sie dazu verpflichtet haben, wären zu viel. Das ist aber nun tatsächlich im Vergleich von 5,5 Millionen, ist das ein winziger Bruchteil. Und da können wir dann wirklich sagen, das sind Einzelfälle. Und für diese Einzelfälle selber würde es sachlich irgendwie überhaupt keine Notwendigkeit geben, darüber zu diskutieren. Der Grund dafür ist, um jetzt wieder auf diese Frage zurückzukommen, warum das denn immer so nach vorne geschoben wird. Ja, der Grund dafür liegt daran, von den realen Problemen abzulenken, die dann vorhanden sind, die auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind,
Denn das würde nämlich bedeuten, dass diese Jobcenter-Maßnahmen eine bessere Unterstützung brauchen, besser finanziert werden müssen, mehr Personal benötigen, um Menschen qualifiziert in Arbeit zu bringen. Und genau da wird aber ganz im Gegenteil die Förderung eingestampft. Da können sinnvolle und wichtige Projekte im nächsten Jahr nicht mehr durchgeführt werden. Bei uns hier in der Region Hannover zum Beispiel werden nächstes Jahr die Jugendwerkstätten wahrscheinlich schließen müssen, die gerade dafür da sind, Jugendliche und junge Erwachsene in den qualifizierten Arbeitsmarkt hineinzubringen in dieser Orientierungsphase. Ein sehr erfolgreiches Modell. Und das wird im nächsten Jahr vermutlich nicht mehr finanziert werden können. Genauso wird hier zum Beispiel die Familienhilfe nicht mehr finanziert werden können, wo Familien, die im Bürgergeldbezug sind oder auch in Bezug von anderen Sozialleistungen gefördert werden, die zum Beispiel eine Suchtberatung machen, die dabei Schulden helfen. Also diese ganzen wirklichen Probleme, dass nämlich tatsächlich viele dieser grundsätzlich Erwerbsfähigen keine Arbeit finden, weil sie keine Ausbildung haben. Oder eine Ausbildung haben, die heute niemand mehr interessiert. Oder weil sie eine Suchterkrankung haben, weil sie psychisch leiden, weil sie körperlich eingeschränkt sind und deshalb Probleme auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Und dass diese Förderung dieser Menschen natürlich Geld kostet und dass sich das da um langfristige Maßnahmen handelt. Das heißt, wir reden dann nämlich von einer Förderung, die halt dann irgendwie 1-2 Jahre geht, bis diese Menschen überhaupt wieder eine Chance haben können, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Darüber muss dann nicht mehr geredet werden, wenn man so ein Märchen erzählt von ja diesen angeblich Faulen, die angeblich den ganzen Tag zu Hause liegen.
Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und zwar nochmal einfach vielleicht klären, warum es in einem Sozialstaat, in dem wir ja leben, das Bürgergeld hatte viele Vorgänger, auch das haben Sie vorhin schon gesagt, mittlerweile heißt es Bürgergeld, aber diese grundsätzliche Idee, die ist ja nicht neu. Aus Ihrer Sicht, warum braucht es für einen funktionierenden Sozialstaat, dieses Instrument, warum ist das für einen Sozialstaat wichtig?
Bürgergeld selber, Arbeitssuche, wie auch immer, ist erstmal natürlich wichtig und sinnvoll. Also sprich halt, das hat ja zwei Punkte, die in diesem Bürgergeld enthalten sind. Das eine ist tatsächlich die Sicherung des Existenzminimums. Da gibt das überhaupt kein Drumherum-Gerede. Das ist als Sozialstaatsprinzip im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert. Das sind nicht irgendwelche einfachen Gesetze. Das ist das Grundgesetz, das ist unsere Verfassung. Das sind die Grundrechte, nach denen Menschen in diesem Land, die ihren Lebensunterhalt, ihr wohlgemerkt ihr Existenzminimum nicht aus eigenen Mitteln erwirtschaften können, dass der Staat dann dafür einspringt, diesen Menschen das Existenzminimum zu gewährleisten. Dass irgendwie in einem sozialen Staat, in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat kein Mensch verhungert oder verdurstet oder erfriert, weil er sich irgendwie seinen Lebensunterhalt nicht irgendwie selbst finanzieren kann. Das ist eine Selbstverständlichkeit und das ist das eine beim Bürgergeld. Und das andere ist natürlich die Arbeitsvermittlung dabei. Auch die ist wichtig. Auch die ist wichtig, wenn sie wirklich eine Förderung der Betroffenen bedeuten würde. Übrigens auch im Interesse der Menschen selbst natürlich, also sprich halt irgendwie eigentlich so gut wie jeder, der im Bürgergeldbezug ist, möchte nichts sehnlicher als in eine qualifizierte Arbeit mit einem strukturierten Alltag zu kommen. Und das sind so diese beiden Säulen, auf denen das fußen sollte. Weil der Punkt ist bloß dabei, und das ist wiederum ein ganz entscheidender Punkt, wo das Bürgergeld dann lediglich daran gekratzt hat, sage ich mal. Das war dieses große soziale Verbrechen bei dem Hartz-IV-Gesetz, war, dass eine Sozialversicherungsleistung zu einer Sozialleistung gemacht wurde. Es gab halt vor, dass Arbeitslosengeld für diejenigen, die in die Arbeitslosenversicherung als Arbeitnehmer eingezahlt hatten. Und wenn es dann das Arbeitslosengeld auslief, dann gab es danach Arbeitslosenhilfe. Die war immer noch eine Sozialversicherungsleistung, aber dann deutlich geringer als das Arbeitslosengeld zuvor. Und diese Hartz-IV-Gesetze waren dann sozusagen ein massiver Enteignungsprozess. Da wurden dann nämlich Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu Hartz-IV zusammengelegt. Und damit wurden Menschen, die Anspruch auf eine Sozialversicherungsleistung hatten, eine Sozialversicherungsleistung genau wie eine Rente zum Beispiel, bei dieser Arbeitslosenhilfe, die wurden jetzt wie Sozialhilfeempfänger zu Empfängern einer Sozialleistung. Damit verloren sie dann die Rechte, die sie vorher hatten, also sprich bei einer Sozialversicherungsleistung als Sozialversicherter. Da gibt es zum Beispiel Sozialwahlen, da können Vertreter der Beitragszahler, der Versicherten an Entscheidungen des jeweiligen Trägers mitwirken und genau diese Rechte verloren sie dann damit. Damit war das halt ein massiver Angriff auf den Sozialstaat und zudem war halt dann dieses Hartz-IV-System, wie jetzt das Bürgergeld leider wieder immer stärker auch nicht nur mit einer Förderung zur Arbeit verbunden, sondern mit dieser gleichen üblen Konstruktion, dass an sich der Erwerbslose selber für seine Erwerbslosigkeit verantwortlich ist, aufgrund irgendwelcher persönlichen Bequemlichkeiten etc. Und dann halt mit Sanktionen, also mit harten Strafen, mit einer schwarzen Pädagogik dazu betrieben werden soll, wieder in irgendeine Arbeit zu kommen. Und wenn er die nicht erledigte, dann wurden ihm die Mittel entzogen. Das hat dann tatsächlich mit einem Sozialstaat nichts mehr zu tun gehabt. Das ging ganz im Gegenteil dazu, damals als Hartz IV eingeführt wurde, den Kommunen und den Arbeitgebern billigste Arbeitskräfte als eine Art Reservearmee zur Verfügung zu stellen, die keine Rechte mehr hatten und die halt irgendwie in schlimmsten Arbeitsverhältnissen ausgebeutet werden konnten, weil sie nämlich in dem Moment, wo sie sagten, ich mache das nicht, dann bestraft wurden und sie damit dann durch die Kürzung dieser Regelsätze unter das Existenzminimum gedrückt wurden.
Es gibt noch so zwei Mythen, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Eine schließt sich da so ein bisschen an, weil Sie haben es ja gerade erklärt und auch den Hintergrund. Aber es gibt ja trotzdem noch Leute, die sagen, dass denen das alles ein bisschen zu viel Sozialstaat ist. Also aus der Perspektive von vielen Leuten ist es so, dass das Bürgergeld Arbeit unattraktiv machen würde, weil die dieses Existenzminimum, von dem Sie gerade gesprochen haben, als so eine Art Grundeinkommen, das man dann einfach so mal mitnimmt, man muss dafür nichts machen. Warum ist es aber aus Ihrer Sicht nicht so, dass das Bürgergeld halt das Arbeiten an sich unattraktiv macht?
Diese Rechnung ist ganz falsch. Also erstmal gibt es zur Berechnung dieses Existenzminimums, das gezahlt werden muss, dafür gibt es feste Schlüssel. Das wird halt nicht willkürlich ausgewürfelt, sondern das gibt ganz feste Schlüssel mit ganz bestimmten Anteilen für bestimmte Lebensbereiche, an denen dann ausgerechnet wird halt, wie dieses sozioökonomische Existenzminimum in Deutschland aussieht und wie hoch das ist. Da gibt es dann unabhängige Studien von zum Beispiel dem Paritätischen Wohlfahrtsverband dazu, die auch beim Bürgergeld immer wieder gezeigt haben, dass die bestehenden Regelsätze um weit 150 Euro oder mehr zu niedrig sind, um halt ein tatsächliches sozioökonomisches Existenzminimum zu gewährleisten. Es hat sich zum Beispiel jetzt mal definitiv herausgestellt, dass mit dem Anteil des Regelbedarfs beim Bürgergeld eine vollwertige, gesunde Ernährung nicht möglich ist. Sprich, in Wirklichkeit sind halt diese Sätze zu gering. Und dann gibt es eben auch diese immer wiederkehrende Behauptung, dass jemand, der Bürgergeld bezieht und halt irgendwie wirklich alles ausnutzt, was halt mit dem Bürgergeld nötig ist, dass der überhaupt nicht mehr arbeiten müsste, weil er nämlich irgendwie an einem Arbeitsverhältnis, einem Vollzeitarbeitsverhältnis überhaupt nicht mehr verdienen würde. Und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Erst einmal wird dabei unter den Tisch gekehrt, dass jeder, der heute zum Mindestlohn in Vollzeit tätig ist, hat mehr Geld zum Leben als jemand, der von Bürgergeld lebt, als nicht Erwerbstätiger von Bürgergeld lebt. Zum anderen kommt noch dazu, dass es eben auch Sozialleistungen gibt für Menschen, die über dieser Bürgergeldgrenze liegen, die die in Anspruch nehmen können. Und dass spätestens dann, wenn sie zum Beispiel Wohngeld in Anspruch nehmen, Wohngeld und Bürgergeld zum Beispiel schließen sich gegenseitig aus. Das heißt, Wohngeld kann ich erst beziehen, wenn ich über der Grenze vom Bürgergeld liege, aber immer noch Geringverdiener bin, dann kann ich einen Zuschuss zu meiner Wohnung bekommen. Der kann halt mehrere hundert Euro betragen. Und spätestens dann bin ich als Erwerbstätiger, stehe ich immer besser da als mit Bürgergeld. Das sind mindestens mehrere hundert Euro, also rund 500 Euro im Schnitt, die es besser ist. Also diese Vorstellung, dass jemand, der in Vollzeit zumindest so arbeitet, weniger Geld oder genauso Geld hätte wie jemand, der Bürgergeld bekommt, das stimmt nicht. Und zudem wird bei dieser Rechnung immer vergessen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ein erheblicher Anteil der Menschen, die Bürgergeld beziehen, Aufstocker sind. Das sind keine Leute, die nicht arbeiten, das sind Menschen, die in Erwerbstätigkeit sind, deren Erwerbstätigkeit aber nicht zum Leben ausreicht. Mhm. Und da ist halt genau der Punkt, warum diese Diskussion auch wieder falsch geführt wird. Das ist ja das, was die Gewerkschaften auch immer wieder betont werden. Ja, Moment mal, selbst wenn es denn so wäre, was aber nicht der Fall ist, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, weniger bekommt als jemand oder nur genauso viel bekommt wie jemand, dem das bloße Existenzminimum bezahlt wird, dann kann doch da was mit den Löhnen nicht stimmen. Und das wäre natürlich der nächste Punkt dabei. Was halt ansteht dabei, ist nicht eine Kürzung des Bürgergeldes, denn unter das Existenzminimum zu kürzen, ist menschenverachtend und auch mit ethischen Grundregeln und unserem Grundgesetz nicht vereinbar, sondern dann ist die Konsequenz daraus, ja, dann müssen die Mindestlöhne gesteigert werden. Und das Ist auch höchste Zeit.
Es gibt ja auch wieder mal eine Behauptung, dass Leute sagen, okay, seit es das Bürgergeld gibt, müssen Leute, die das beziehen, überhaupt gar keine Sanktionen mehr befürchten, wenn sie zum Beispiel keine Termine wahrnehmen. Das ist so aber auch nicht ganz korrekt. Ja. Wie sieht das denn aus mit den Sanktionen?
Eine Konsequenz der Einführung des Bürgergeldes sollte ja sein, die Grünen wollten damals, dass die Sanktionen gänzlich abgeschafft werden. Heraus kam am Ende dann nur ein fauler Kompromiss, sage ich mal. Also die Sanktionen, die es bei Hartz IV gegeben hatte, blieben erhalten. Sie wurden aber etwas abgemildert. Das war halt so, als das Bürgergeld eingeführt wurde. Das hat sich wieder geändert. Also die Sanktionen werden 2025 wieder massiv verschärft. Also auch die 1-Euro-Job, die es bei Hartz IV gegeben hat, die werden wieder ausgeweitet. Bis halt hin zum totalen Entzug des Regelsatzes sind Sanktionen dann in Zukunft wieder möglich, inklusive dieser monatlichen Meldepflicht, wo dahinter steht, genau diese falsche Annahme, dass diese schwarze Pädagogik sinnvoll ist, entweder die falsche Annahme oder tatsächlich die Lüge dabei, dass diese Sanktionen notwendig wären, weil diese Menschen, die dann sanktioniert werden, diese Bürgergeldbezieher faul sind, weil sie sich verweigern, weil sie nicht arbeiten wollen oder weil sie irgendwie unzuverlässig sind etc. Da hat sich bei Hartz IV dann aber gezeigt, dass das schlicht in der Realität nicht zutrifft. Also diese Sanktionen bringen auch dafür, Menschen in Erwerbsarbeit zu bringen, qualifizierte Erwerbsarbeit zu bringen, überhaupt gar nichts. Je härter sie sind, umso mehr sorgen sie dafür, dass die Betroffenen vom tatsächlichen Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden, immer stärker ausgegrenzt werden. Sehr viele Menschen, die Bürgergeld beziehen, sind psychisch oder körperlich eingeschränkt. Und das sind die allerersten, die diese Sanktionen zu spüren bekommen werden, diese harten Sanktionen zu spüren bekommen werden. Sag das einfach mal an ein paar Beispielen. Da ist jemand, der leidet an schweren Depressionen, wiederkehrenden Depressionen. Dieser Mensch liegt also morgens bleischwer im Bett, schafft das nicht, seinen Telefonhörer abzunehmen, schafft das nicht, irgendwie in Kontakt zur Außenwelt zu treten. Und da hat jetzt einen Termin beim Jobcenter und kann nicht absagen. Er kann nicht absagen, wenn er in der Depression ist, so sanktioniert. Oder eine Frau, die leidet an einer Angststörung, die hat jetzt endlich ein Bewerbungsgespräch bekommen, freut sich auch darauf und auf dem Weg irgendwie zu diesem Gespräch bekommt sie eine Panikattacke, rennt aus der Straßenbahn nach Hause, Stellenangebot nicht angenommen, nicht wahrgenommen, dafür wird sie sanktioniert. Das ist genau dieses Riesenproblem bei diesen Sanktionen, dass diese Sanktionen in allererster Linie diejenigen treffen, die am stärksten Unterstützung und Hilfe bräuchten. Die werden dann ja in diesen Abgrund, in dem die sowieso schon stecken, noch viel stärker hineingestoßen dadurch. Diese Sanktionen sind, um Menschen in Arbeit zu bringen, sinnlos. Sie sind auch ethisch verwerflich. Und sie haben bei Hartz IV auch definitiv gezeigt, dass wenn Menschen durch diesen Druck der Sanktionen, die sie befürchteten, mal in irgendwelche Jobs hineinkommen, dann sind sie aus diesen Jobs auch ganz schnell wieder draußen und müssen dann wieder irgendwie zum Jobcenter gehen, wieder Bürgergeld beziehen. Also um Menschen da nachhaltig in Arbeit zu bringen, dafür fördert es das überhaupt nicht, ja, sondern dafür brauchen die tatsächlich eine Förderung, dafür brauchen die Ausbildung, Weiterbildung, dafür brauchen sie Qualifizierung und dafür brauchen sie in vielen Fällen auch eine psychosoziale Betreuung.
Und genau darum geht es ja auch so ein bisschen bei Ihrer Arbeit und das, was Sie machen. Und da würde ich auch gleich ganz gerne nochmal kurz mit Ihnen drüber sprechen. Aber vorher, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, warum sich diese Mythen und Lügen so halten und vor allen Dingen, warum sie erzählt werden. Wenn man das googelt oder so, dann kann man ja in wenigen Minuten, wenn nicht sogar Sekunden herausfinden, zum Beispiel, wer arbeitet, hat eigentlich immer mehr Geld, als wenn man Bürgergeld empfängt, dass der Mindestlohn seit 2015 prozentual auch stärker gestiegen ist als die Regelbedarfe des Bürgergelds, dass es seit der Einführung des Bürgergelds so ist, dass deutlich weniger Menschen aus ihren Jobs ins Bürgergeld gehen als zuvor. Wie ich gesagt habe, das sind Fakten, die kann man leicht herausfinden, indem man einfach mal so 30 bis 40 Sekunden die Suchmaschine auf dem Telefon benutzt. Sich mit dem Thema wirklich dann auseinanderzusetzen, dauert dann natürlich doch ein bisschen länger. Warum ist es auch in der Gesellschaft so, dass da so gerne einfach diese populistischen Aussagen geglaubt werden, obwohl es ja so einfach ist, eigentlich sich das einfach mal ein bisschen mit zu beschäftigen und dann auch ganz schnell zu verstehen, dass es eben ein bisschen komplexer ist als dargestellt.
Bei Menschen, die, sage ich mal, irgendwie zumindest einen Durchschnittslohn verdienen. Wenn die dann Menschen kennen, die ins Bürgergeld rutschen, da wird das dann oft auch anders aussehen. Was dahinter steckt, ist natürlich auch so ein bisschen so eine deutsche Arbeitsmoral dabei. Zum einen, wenn es ja nun tatsächlich so wäre, ja, wie es da so populistisch behauptet wird, dass, sag ich mal, jemand, der voll arbeitet, so wenig Geld hat oder auch nicht unbedingt viel mehr bekommt als jemand, der nicht arbeitet, der überhaupt nicht arbeitet und der auch gar nicht arbeiten will. Wenn es tatsächlich so wäre, dann ist das tatsächlich ein Grund, das ungerecht zu finden oder sich auch darüber zu empören. Dann kann aber in meinen Augen auch dahinter stecken, dass viele derjenigen, die das dann mitmachen und die dann sagen, ja, das stimmt, die sind ja alle so faul, die müssen erstmal irgendwie richtig wieder ins Arbeitslager, damit die wieder arbeiten lernen. Kann auch mal eine Angst dahinter stecken, dass es einem selbst irgendwann so gehen könnte, so abzurutschen. Und sich dann eben so diese Illusion aufzubauen, nee, bei mir, ich habe ja immer gearbeitet, ich habe ja hier meinen Job, wie auch immer. Mir kann ja sowas gar nicht passieren. Diese Angst dann dadurch abzuwehren, sich dann selber irgendwie vorgaukeln zu lassen, dass die Menschen, die wirklich hilfebedürftig sind, selbst daran schuld wären, aus irgendwelchen Mängeln, die sie halt in ihrer Persönlichkeit haben. Das ist natürlich viel einfacher, sag ich mal, als sich mit der komplexen Situation an Arbeitsmärkten auseinanderzusetzen. Ist auch so, dass Menschen da nicht verstehen, weil sie da nicht irgendwie den Hintergrund über die Geschichte der Demokratie und die Geschichte der Arbeiterbewegung zu haben, um überhaupt zu verstehen, dass da jetzt nämlich Erwerbstätige gegen Erwerbslose ausgespielt werden. Wenn das Menschen verstehen würden, dann hätten die halt für diese Menschen, die vom Bürgergeld abhängig sind, wesentlich mehr Verständnis auch, denn es geht ja dabei immer auch darum, diejenigen, die als Niedriglöhner wenig verdienen, gegen diejenigen auszuspielen, die von Sozialleistungen abhängig sind, damit zunichte zu machen, dass die sich vielleicht gemeinsam organisieren für bessere Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt und sehen halt, dass dann eben so diese soziale Organisation von Erwerbslosen und Erwerbstätigen, Lohnabhängigen zusammengehört.
Die Videos, die Sie ja veröffentlichen auf Ihrem YouTube-Kanal unter anderem, die machen ja vor allem auch deutlich, dass es im Endeffekt jedem passieren kann, weil man auf viele Dinge, die am Ende auch dazu führen können, dass man in so einer Situation landet, ja auch überhaupt gar keinen Einfluss hat, weil man vielleicht unverschuldet in eine Notlage gerät oder so. Das bedeutet, man könnte ja wiederum auch sagen, eigentlich ist das eine Sache, mit der sollte man sich beschäftigen und die geht jeden etwas an. Warum ist es gerade vielleicht auch in der gesellschaftlichen Lage Ihnen das wichtig, über das Bürgergeld so in dem Sinne aufzuklären und wen genau wollen Sie damit eigentlich ansprechen mit Ihrer Arbeit?
Gegen Hartz gibt es ja schon sehr lange. Das heißt, das ist halt hervorgegangen aus einer 2003 gegründeten Initiative in Hannover, damals gegen die Agenda 2010, besonders gegen die damals noch geplanten und noch nicht umgesetzten Hartz-IV-Gesetze. Der damals in dieser Initiative aktive Sebastian Bertram, der hat das dann später weitergeführt, also der hat dann diese Website weitergeführt gegen Hartz als eigenes Projekt. Der Kern unserer Arbeit war dabei von Anfang an diese Zerstörung des Sozialstaates durch Dumpinglöhne, Hartz-IV-Gesetze, durch Entrechtung von Erwerbslosen und durch immer mehr Druck auf die Arbeitnehmer, dagegen Druck aufzubauen und zumindest auch in der Öffentlichkeit darüber aufzuklären. Das zum einen, aber das nicht nur. Ne? Das heißt, wir arbeiten natürlich auch in dem Sinne eben politisch, dass wir da Aufklärungsarbeit auch für eine breite Öffentlichkeit leisten, um halt so dieser Hetze gegen Hilfebedürftige etwas entgegenzusetzen. Ganz klar machen wir das. Wir machen aber auch noch etwas anderes, was nämlich in fast allen Medien ansonsten überhaupt nicht vorkommt. Wir geben hier auch praktische Tipps und Hilfeleistungen für die Betroffenen, ne? Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sag mal, so Gesetze zu kritisieren, das ist halt die eine Sache. Das machen andere Medien auch. Es geht halt bloß bei den Betroffenen, egal ob das jetzt Bürgergeldbezieher sind oder ob das Rentner sind oder ob das Menschen mit Schwerbehinderungen sind, für die schreiben wir ja auch Beiträge und arbeiten dann zu Details und zu ganz konkreten Fragen, die auch viele der Betroffenen selber oft gar nicht wissen. Das sind zum Beispiel so Sachen, die dann Außenstehende, die halt nicht von Sozialleistungen abhängig sind, überhaupt sich nicht vorstellen können, dass das Probleme sein können. Aber es geht dann zum Beispiel um solche Sachen wie Mehrbedarf beim Bürgergeld. Das heißt, Mehrbedarf, ich habe halt Medikamente, die ich ständig nehmen muss. Und wie sieht denn das aus bei einem Mehrbedarf für Medikamente? Wann kann ich diesen Mehrbedarf bekommen? Muss ich den beantragen? Was muss ich da genau machen? Wie sieht zum Beispiel so eine Angemessenheit der Miete aus, die das Jobcenter als Kosten der Unterkunft übernehmen? Würde, solche Sachen. Das sind halt ganz kleine Details häufig, die aber für die Betroffenen existenziell sein können. Und da machen wir auch ganz praktische Arbeit dabei. Das heißt, wir helfen den Menschen auch selber. Wir helfen den Betroffenen bei oft sehr komplexen Fragen auch des Sozialrechts, um ihnen dann aber ganz genau zu zeigen, hier pass auf, irgendwie das könnt ihr machen. So könnt ihr besser aus der Situation rauskommen. So könnt ihr besser damit umgehen.
Das heißt, es gibt so ein bisschen zwei Aspekte in Ihrer Arbeit. Einmal so den Betroffenen und den Menschen wirklich so Ratschläge quasi zu geben oder so als Ratgeber zu fungieren, was es so noch nicht gibt. Auf der anderen Seite auch gegen die Hetze gegenzuarbeiten und diesen Populismus ein bisschen einzudämpfen oder zumindest das zu versuchen. Und da bin ich auch schon fast, glaube ich, bei meiner letzten Frage angelangt. Und zwar geht es da so ein bisschen darum, wenn wir uns den Aspekt anschauen, dass Sie gegen diese Hetze vorgehen wollen und da eben mit Fakten dagegen arbeiten. Aber wie ich das zum Beispiel wahrnehme, ist es gefühlt immer so, dass Menschen vor allen Dingen auf Social Media, im Internet, die hauen einen Satz raus, der so nicht stimmt. Und um den zu erklären und zu sagen, das ist so nicht richtig, braucht man oft, weiß ich nicht, 10-mal so lange, wie die Leute gebraucht haben, um den Satz rauszuhauen. Und in der Zeit sind schon wieder 10 andere falsche Behauptungen draußen.
Ja,
und
richtig.
Dementsprechend wäre meine letzte Frage jetzt einfach, woher nehmen Sie Ihre Motivation? Weil es kann ja schon manchmal ein bisschen demotivierend sein, wenn man sieht, okay, das ist halt wirklich immer so viel Aufwand und solange es diese Fake News gibt, wird es halt auch immer ein sehr hoher Aufwand sein, irgendwie versuchen, so ein bisschen dagegen zu arbeiten.
Ja, sicher, aber genau das ist ja der Punkt, warum wir hier auch als auch Medienarbeit machen, weil da hat das dann sehr viel auch mit der Art der Vermittlung zu tun. Wenn Sie unsere Videos gesehen haben, die haben ja jetzt in wenigen Monaten auch eine erhebliche Anzahl von 10.000 und teilweise über 100.000 Klicks kommen, wo wir halt sehen, da ist ein Interesse da, da gibt es auch eine Menge Leute, die sich das angucken. Wir arbeiten selbst natürlich nicht populistisch. Was wir aber machen, ist, dass wir da durchaus niedrigschwellig komplexe Inhalte versuchen, in einer verständlichen Art und Weise rüberzubringen. Das ist halt häufig auch ein großes Problem dabei. Ich meine, ich bin selber Historiker und Politikwissenschaftler. Ich weiß auch, wie wissenschaftliche Texte aussehen. Da arbeiten wir in unseren Videos noch mehr als in den Artikeln dann auch so dabei, dass wir eine einfache Sprache verwenden. Und dass wir ganz konkret auch sagen, worum geht das jetzt eigentlich? Also wir haben zum Beispiel bei den Videos und in unseren Artikeln auch immer wieder viele Gerichtsurteile aus dem Sozialrecht. Da mache ich, wenn man so will, so eine Art Übersetzungsleistung immer. Ja, das heißt, das ist dann eben so eine Juristensprache, die, wenn juristische Laien sich diese Urteile durchlesen würden, da überhaupt nicht wissen, worum das eigentlich geht. Da übersetze ich das dann so, was ist denn die Quintessenz da dran und was bedeutet das für euch jetzt? Und der Punkt ist dabei, dass was dann ja gerade im Internet so viele Leute zieht, die das dann sehen und sagen, oh stimmt, das ist es ja. Das liegt nicht unbedingt nur an jetzt den Inhalten selber, wodurch dann zum Beispiel Populismus und Hetze ja auch sehr gut funktionieren, sondern es liegt auch an der Form der Darbietung und an der Form der Wahrnehmung. Da ist es dann tatsächlich so, dass wenn wir da mit sozialen Themen und auch mit so einem sozialen Ansatz, den wir dabei haben, jetzt sagen würden, nein, weil sich auf TikTok, weil sich auf YouTube, weil sich da viele Populisten und Märchenerzähler rumtreiben, deswegen lassen wir mal die Finger davon. Da haben wir gesagt, nee, im Gegenteil, das ist vollkommen falsch, dann müssen wir nämlich selber da reingehen. Dann müssen wir selber da reingehen und diese Medien nutzen, um unsere Inhalte einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Weil genau da findet ja die Diskussion statt. Ne?
Okay, alles klar. Ich würde sagen, also meine Fragen sind alle beantwortet. Dann würde ich sagen, das war Sozialrechtsexperte unter anderem Dr. Utz Anhalt, heute im Radioaktiv nachgefragt, in dem es um das oft debattierte Bürgergeld ging und natürlich auch um Ihre Arbeit. Also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben und ja, bis bald.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich und ich finde das auch gut, dass wir halt dann durch diese Radiosendung da nochmal ja für unser Anliegen noch eine Öffentlichkeit bekommen. Bis dann, ne?